Victoria hat ein ganz zentrales Thema aufgebracht, thematisiert, wie viel Programm, wie viel christliches, religiöses Programm brauchen wir, damit wir ein Leben führen können, das Gott wirklich gefällt. Dass wir ein Leben führen, dass Gott mit uns zufrieden ist. Ja, was brauchen wir dafür? Und ich fand es spannend, ich habe vor Weihnachten wieder diese Kataloge von christlichen Verlagen durchgeblättert. Ich weiß nicht, kriegt ihr die auch? Und da sind Unmengen von Büchern drin, ja, mit Titeln wie 5 Wege, wie man auf gute, powervolle Art und Weise evangelisiert oder 10 Wege, wie du Frieden mit Gott findest. Ja, kennt ihr die? Ja, und so viel Psychologie. Ja, ich war wieder echt erstaunt. Ja, Psychologie. Wie kann ich mit Gott ein gutes Verhältnis aufbauen? Wie kann man mit Menschen umgehen? Ja, wie kann ich meinem Chef gegenüber mich so verhalten, dass er tut, was ich will? Nee, halt mal. Ja, sowas ungefähr. Versteht ihr? Wie kann ich dies und jenes tun? Gibt's da doch noch andere Wege? Was muss ich tun? Wie kann ich befreit werden? Wie kann ich dies und jenes tun? Und so viel Psychologie. Und wisst ihr, was das Wort Gottes dazu sagt? Und das ist eigentlich genau das, was Victoria vorhin schon aufgebracht hat. Wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Lass uns zu Kolosser gehen, der Brief an die Kolosser von Paulus. Kolosser 2, ab Vers 8. Da heißt es, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Nochmal, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ist das nicht ein Hammervers? Das müssen wir auch nochmal lesen, ja? Denn in ihm wohnt, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Nichts anderes als dieser Weinstock, ja? Dieser lebendige Weinstock, wo es heißt, wenn ihr in mir seid, dann ist die ganze Fülle da, dann fließt es. Genau das, was Victoria vorhin schon erzählt hat. Das ist genau das, was in diesem Vers zum Ausdruck kommt. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und es heißt dann auch nichts anderes als, Christus ist genug. Er reicht aus. Er reicht aus für alles, für die ganze Fülle. Ihr braucht nicht dies und jenes, nicht dieses Buch, nicht diese Methode, noch sonst irgendwas oder dieses religiöse Ritual oder dieses Programm, sondern ihr braucht ihn. Ihr braucht Jesus in eurem Leben. Wir brauchen Jesus, wir in ihm und er in uns und nicht Jesus plus irgendwas anderes, sondern Jesus in unserem Leben und wir in ihm. Wenn du Christus hast, dann hast du alles. Ja, dann bist du zur Fülle gebracht. Warum? Weil in ihm die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Und es kommt wieder und wieder im Wort Gottes vor. In Jesus wird das ganze Wesen von Gott sichtbar. In ihm ist die ganze Fülle, die bei Gott ist, seine Eigenschaften, seine Handlungsweisen, alle Schätze, die im Reich Gottes sind, die sind in Christus zusammengefasst. Und ihr habt es bestimmt auch schon gelesen, in Christus ist alles zusammengefasst, was es da gibt. Und auch die ganze Fülle. Und das Wort, ja, das sagt es immer und immer wieder. Bärbel hat vorhin auch der Epheser erwähnt. Also ich merke, dass Gott wieder seinen Finger wirklich heute drauf hat. Denn es war schon alles da eigentlich, auch in diesen Eindrücken, in den Worten, die weitergegeben wurden. Epheser, wo es heißt, dass Christus die Fülle ist, der alles in allem erfüllt. Auch die Fülle in der Gemeinde ist in Christus. Oder Johannes, ja, wir hatten gerade an Weihnachten auch davon, wo es heißt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Ja, Jesus wurde Mensch. Und dann heißt es, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Warum? Weil in Jesus Gnade und Wahrheit ist. Und dann heißt es, wir haben empfangen Gnade um Gnade. Und es geht dann weiter. Es heißt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist aber durch Jesus Christus geworden. Gott wurde Mensch und dadurch kam Gnade in unser Leben. Und weil er Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat, das durch Mose gegeben wurde. Deshalb können wir jetzt Gnade um Gnade empfangen. Gnade heißt natürlich, so wie wir das im Wort kennen, Begnadigung, ja, unverdiente Vergebung für das, was wir falsch gemacht haben. Aber es heißt so viel mehr. Gnade um Gnade, das ist so viel mehr. Wenn ihr in Christus seid, dann gelten alle Schätze, die im Königreich sind. Ja, alles, was fließt, alles, was im Weinstock ist, ja, die ganze Kraft, alles, die ganzen Schätze des Reiches Gottes, alles, wer Jesus ist, was sein Wesen ist, alles, was er ausdrückt, davon reden wir. Das ist Gnade um Gnade. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, als wir letztes Jahr, glaube ich, war das, hatten wir so eine Reihe, wo es ums Königreich ging. Was ist im Königreich alles? Und wir hatten hier einfach symbolisch so einen Thron, ja, und um den Thron herum alle Schätze, die im Königreich sind. Und Bärbel war so nett und hat diese ganzen Schätze heute nochmal mitgebracht. Vielleicht erinnert ihr euch, ja? Liebe in Hülle und Fülle. Was heißt denn Fülle? Ja? In ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Fülle heißt, wir haben auch dieses Sprichwort in Hülle und Fülle, heißt über die Maßen, ja, im absoluten Überfluss. Liebe ist bei ihm im Überfluss. Friede, ja, hatten wir vorhin schon hier. Wenn er in die Mitte tritt bei uns und sagt, Friede mit euch, bei ihm ist der ganze Friede für jede Situation. Wiederherstellung, Heilung für jede Verletzung, für alles. Alles ist bei ihm. Kraft für alles, was ihr tun sollt und so weiter. Es sind noch so viele Dinge. Annahme in Hülle und Fülle. Ich mache nicht weiter, ihr könnt es nachher selber gern nochmal durchgucken. Aber das sind die ganzen Schätze, die in Jesus sind und wo er dann sagt, wenn ihr mich habt, dann seid ihr in mir zur Fülle gebracht. Dann kommt ihr zu dieser Fülle von diesen Dingen. Das ist das, was sein Wort sagt. Manche haben so die Vorstellung, dass wenn man zu Christus kommt, ich sage jetzt, ich folge jetzt Jesus nach und dann so als Kuhhandel, also nicht Kuhhandel, als Tausch, dann teilt Gott uns diese Schätze zu. Also du kommst zu mir, du gibst mir dein Herz, also so habe ich das manchmal auch so verstanden, und ich gebe dir dafür Annahme und ich gebe dir Liebe, ich gebe dir Vergebung, ja, wie wenn er mir was geben würde. Bis ich irgendwann realisiert habe, nee, das ist ja nicht unabhängig von ihm, dann im Sinn von, er gibt mir das und ich habe das dann. Sondern es heißt, in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Weil er in uns ist und die Fülle in ihm ist, sind diese Schätze der Fülle in uns. Durch ihn. Aber immer nur in Abhängigkeit von ihm. Ja? Und wie dieses Beispiel, was Victoria erzählt hat. Also ich denke nicht, dass es aus der Gnade fallen, ja, dass damit was anderes gemeint ist, aber ich weiß genau, was du meinst. Letztendlich diese Gnaden, du hast die nicht mehr erlebt. Warum? Weil man sich selber von Gott entfernt. Und in dem Moment, wo du dich entfernt, bist du nicht mehr zur Fülle gebracht. Kannst du diese Fülle gar nicht haben. Warum? Weil sie abhängig ist von seiner Gegenwart. Und in dem Moment, wo du einem religiösen Programm nachläufst, machst du dich unabhängig von seiner Gegenwart. Und das ist das Problem, das ist der Knackpunkt. Ja, in dem Moment, wo wir uns unabhängig machen von Jesus, wo wir uns unabhängig machen von der Gegenwart Gottes, da kann das passieren. Und dann haben wir diesen, ja, dann merken wir, oh, ja, ich hab diesen Zugang zu diesen Dingen gar nicht. Warum? Das ist ja logisch, weil seine Gegenwart fehlt. Das ändert nichts an ihm und an der grundsätzlichen Gnade, die von Gott für uns zur Verfügung steht. Das müssen wir verstehen. Das müssen wir verstehen, damit wir wirklich alles daran setzen, in dieser Gegenwart Gottes zu bleiben, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Und warum ist diese Fülle da, wenn wir in seiner Gegenwart sind? Der Paulus, der war ja ein exzellenter Theologe, aber zum Glück nicht nach Menschenüberlieferung, sondern er hatte wirklich Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und er erklärt jetzt direkt im Anschluss, und deswegen ist so wichtig, dass wir nicht nur immer einzelne Verse herausgreifen und sagen, okay, ja, wir haben jetzt diese Fülle, sondern dass wir uns angucken, welche Fülle ist es und wie bekommen wir die und wieso ist es überhaupt möglich, diese Fülle zu haben. Und da lesen wir weiter, Kolosser 2. Ich lese nochmal diesen letzten Vers, ja, 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und jetzt fängt er an mit der Erklärung. Er ist das Haupt jeder Gewalt und Macht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Was für eine kraftvolle Passage. In dieser Passage ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Warum? Weil Paulus hier den ursprünglichen Zustand beschreibt. Ursprünglich war nämlich dieser Zustand, diese absolute Abhängigkeit von Gott. Ja, das wissen wir alle. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war diese absolute Abhängigkeit von ihm. Und was war? Der Mensch war angedockt an Gott, ja, und hatte Zugang zu allen Schätzen. Er hatte das vollkommene Annahme, vollkommene Liebesbeziehung. Es war vollkommen. Und der Feind Gottes und damit auch der Feind des Menschen, Satan, hat alles daran gesetzt, den Menschen aus diesem Schatz, aus dieser Fülle herauszulösen. Und er hat es auch geschafft, das wissen wir bei den ersten Menschen. Und seither gilt für uns Menschen, nicht nur für Adam, sondern seither gilt für alle Menschheit, seit dem ersten Adam gilt für alle Menschheit, dass wir tot sind in unseren Vergehungen und unbeschnittenem Fleisch. So beschreibt es Paulus. Unbeschnittenem Fleisch, ja. Diese ganzen Dinge, auch die Bärbel vorhin vorgelesen hat aus Galater, ja, das war bei uns der Fall. Und das weiß jeder von uns, weiß sehr genau, was bei uns der Fall war. Und es sind nur irgendwelche Dinge, die Paulus erfunden hat, sondern es sind genau diese Dinge, in denen wir tot waren und vielleicht manche von uns noch sind. Sei es Unzucht, Unreinheit, sei es Ehebruch, sei es Mord durch Abtreibung zum Beispiel, sei es Betrug, egal was, diese ganzen Dinge, die genannt wurden, sei es Zorn, Unbeherrschtheit. Wir alle wissen ganz genau, wo wir drin waren, was bei uns der Fall war oder vielleicht bei manchen noch ist. Wir wissen das sehr genau. Und dann gibt es da diesen Schuldschein. Der Schuldschein, hier heißt es, der in Satzungen besteht und gegen uns war. Warum? Was heißt der in Satzungen besteht? Die Satzung ist das Gesetz. Ja? Und dieses Gesetz, es ist gegen uns. Warum ist es gegen uns? Ist das Gesetz schlecht? Nee, das Gesetz ist gut. Das Gesetz richtet den Maßstab Gottes auf. Das Gesetz zeigt eigentlich nur, guck mal, das ist bei Gott normal. Aber es ist deshalb gegen uns, weil wir dieses Gesetz nicht erfüllen. Ja, es im Prinzip richtet uns dieses Wort des Gesetzes. Es richtet uns, weil wir wissen, dass wir diesen Standard Gottes nicht einhalten. So, nicht das Gesetz ist das Problem, sondern das Problem ist, dass es keinem von uns gelingen wird, diesen Standard Gottes einzuhalten. Und das wissen wir alle. Und es steht auch so im Römerbrief, keiner ist gut, auch nicht einer. Und selbst wenn du denkst, ich bin eigentlich ganz okay, dann ist die Frage, mit wem vergleichst du dich? Mit wem vergleichst du dich? Wenn du dich nämlich mit dem Gesetz, mit dem Wort Gottes vergleichst, mit Jesus selber, dann wird jeder von uns zugeben, oh, okay, ja, doch nicht so gut, ja. Und deshalb müssen auch durch das Gesetz ausnahmslos alle von uns verurteilt werden. Ausnahmslos alle haben sich schuldig gemacht. Deshalb müssen wir verurteilt werden. Warum? Das haben wir heute auch schon gehört. Weil Gott gerecht ist und weil in seiner Gerechtigkeit, in seiner Heiligkeit nichts anderes sein kann. Und dann gibt es da diesen einen, als würde das nicht schon reichen, dass der Teufel uns wirklich dazu verführt, uns von Gott unabhängig zu machen, ist er auch noch der Verkläger. Und ich finde, das setzt dem Ganzen die Krone auf, oder? Überlegt euch mal, wie schräg und wie fies das Vorgehen des Teufels ist. Erst verführt er die Menschheit dazu, sich von Gott unabhängig zu machen, und dann verklagt er sie vor Gott. Wusstet ihr das? Satan bedeutet Verkläger. Er ist der Verkläger der Menschen, der vor Gott kommt und sagt, guck mal, der hat dein Gesetz nicht eingehalten. Guck mal, der muss verurteilt werden. Warum? Weil der Teufel Interesse daran hat, jeden von euch zu zerstören und zu töten. Ja, das wisst ihr aus Johannes. Der Dieb ist gekommen, um zu rauben, zu morden, zu stehlen. Das ist sein Ansinnen. Er will Menschen fertig machen. Ja, und dann kommt er und sagt, guck mal. Ja? Das ist so fies. Das ist wie, ich mache mal ein Beispiel. Das ist wie, wenn jemand meinetwegen dich dazu verleitet, beim Finanzamt zu betrügen, deine Steuer, das ist übrigens Zeit für Steuererklärung bald wieder, gell? Ja, dich dazu verleitet, die Steuererklärung falsch auszufüllen. Ja, und sagt, ach, das merkt doch keiner. Das machen doch alle. Das ist doch, ach, ist doch kein Problem. Und du lässt dich, du denkst erst, nee, ich möchte nicht. Dann lässt dich doch verleiten. Und hinterher zeigt er dich beim Finanzamt an. So arbeitet der Teufel. Denkt es nochmal kurz durch. So arbeitet der Teufel. Er bringt euch dazu, diese Dinge zu tun. Und dann klagt er euch hinterher davon an. Ja, Moment mal, du hast dem Standard Gottes gar nicht standgehalten. Was ist los? Du musst verurteilt werden. Und wisst ihr was? Er hat recht. Er hat recht. Warum? Weil wir haben uns tatsächlich schuldig gemacht. Wir müssen dem Teufel auch noch recht geben. Wir haben gesagt, ja, es stimmt. Es stimmt. Ich habe es verbockt. Ich habe es falsch gemacht. Es stimmt. Er hat auch noch recht. Und deshalb hat der Feind legal die Möglichkeit, uns in seinem Reich, uns im Tod zu behalten. Das ist ein gutes Recht. Warum? Weil wir tatsächlich dem Maßstab Gottes nicht gerecht wurden. Aber, zum Glück kommt jetzt ein großes Aber, und das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Evangelium heißt gute Botschaft. Einen gab es, über den Satan dieses Recht niemals hat. Einen gab es, der sich in allem den Willen Gottes hingab. Und durch den Satan nicht mehr über jeden, ausnahmslos jeden Menschen das Recht hatte, was er bisher hatte. Warum? Weil Jesus dem Teufel widerstand und dadurch Satan keinerlei Möglichkeit Recht einräumte, keinerlei Recht einräumte, dass Satan ihn im Tod behalten konnte. Und dass wir wissen, dass das ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Was für ein Name, der Name, der über jeder Gewalt und Macht ist. Was für ein Name, in dem die Kraft ist, selbst über den Tod. Warum? Weil er dem Teufel keine Möglichkeit gab, ihn zu behalten. Keinerlei Recht einräumte. Und dadurch, und jetzt geht's aber noch weiter, nicht nur, dass er dem Teufel kein Recht einräumte für sich, dass er ihn nicht behalten konnte, sondern durch das Kreuz. Dadurch, dass Jesus am Kreuz schuldlos die Todesstrafe auf sich nahm, die für alle die schlimmste Vergehung, die schlimmste Sünde wirklich stand. Dadurch, dass er schuldlos diese Sünden getragen hat, hat er diesen Sieg über den Tod erreicht und die bisherige Herrschaft über die Menschheit gebrochen. Nicht nur über sich, sondern über die Menschheit. Warum? Weil er bezahlt hat für diese Vergehungen, für die uns der Teufel gefangen hielt. Und deshalb heißt es auch von ihm, weil er diese Herrschaft durchbrochen hat, heißt es wie im Vers 10, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und er ist nicht nur das Haupt jeder Gewalt und Macht, sondern Vers 15, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Dieses in ihm, es kann bedeuten in Christus, es kann aber auch bedeuten in ihm, in dem Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz. Im Kreuz hat er den Triumph über Gewalten und Mächte gehalten. Als Jesus auferweckt wurde, konnte der Feind nichts, aber auch gar nichts dagegen tun. Warum? Er hatte kein Recht dazu. Satan hat nur ein Recht, wenn wir tatsächlich was falsch gemacht haben. Ja? Und so war das bei Jesus, aber er konnte ihn nicht festhalten. Jesus konnte auferstehen, weil diese Kraft da war. Und gleichzeitig war es nicht nur dieser Triumph von Jesus, sondern es heißt, die Mächte wurden völlig entwaffnet und bloßgestellt. Warum diese völlige Entwaffnung und Bloßstellung? Oder zur Schaustellung? Wenn man jemanden bloßstellt, dann ist es meistens peinlich oder ja, es ist nicht nur ein Einzelfall, sondern man wird da in seiner ganzen Würde beraubt. Stimmt's? So, und wieso war das bei Satan so? Weil irgendwann, glaube ich, ihm klar war, dass es hier nicht nur um Jesus ging, sondern dass er das stellvertretend für Menschen getan hatte. Und dass diese uneingeschränkte Herrschaft, die bis dahin gegolten hatte, dass die plötzlich nicht mehr da war. Und ich glaube, dem Feind hat's gedämmert und allen seinen Gewalten und Mächten, dass es nicht nur bei Jesus bleiben würde, ja, der aufsteht und der ihm da verloren geht, ja, für sein Reich, sondern dass, weil Jesus die ganze Schuld abgegolten hat, dass es praktisch auch alle Menschen auf freiem Fuß sein würden, die in Jesus sein würden und die sagen würden, okay, Jesus, wenn du das für meine Schuld schon bezahlt hast, dann nehme ich das. Und dadurch kommt diese Bloßstellung, zumindest dann, wenn die Menschen verstehen würden, wissen würden und glauben würden, was das Kreuz bedeutet. Das Kreuz, und ich bin froh, dass wir wirklich noch eine Versammlung sind, die das Kreuz hochhebt, die an das Kreuz glaubt, die das Kreuz verkündigt, weil das wird schon an vielen Orten auch nicht mehr getan. Ja, weil das Kreuz grausam ist, weil das Kreuz Widerstand hervorruft. Wir haben vorhin gesungen, dein Licht erhellt das Dunkel, denn wir sehen auf das Kreuz. Und es ist so wichtig, dass wir auf das Kreuz sehen und verstehen, was am Kreuz passiert ist. Weil am Kreuz dieser Triumph kam, wo die Menschheit unter dieser uneingeschränkten Herrschaft hervorkommt. Kommt sie automatisch hervor? Ist durch das, was am Kreuz passiert ist, automatisch die ganze Menschheit frei von dem, was Satan tut? Nee. Es gibt eine Bedingung. Aber das ist keine Bedingung, wo wir irgendwie was leisten müssen, sondern die Bedingung ist der Glaube an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Also erst der Glaube natürlich, dass er ist, dass es ihn gibt. Aber auch der Glaube, was er am Kreuz getan hat. Und dann heißt es, und wenn sie in der Beschneidung des Christus sind. Paulus redet, wenn sie beschnitten sind von Christus. Was ist diese Beschneidung? Und das ist sehr wesentlich, weil das, was Jesus am Kreuz getan hat für uns, gilt nur, wenn wir in dieser Beschneidung sind. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, was ist diese Beschneidung des Christus? Weil das ist die Voraussetzung für ein Leben in Freiheit von der Macht des Feindes. Und dadurch natürlich auch von einem Leben in Fülle, in diese Gnade und Gnade. Was ist das für eine Beschneidung? Beschneidung ist ja ursprünglich, das kennt ihr aus der jüdischen Kultur, Jungen wurden in der Regel am achten Tag beschnitten und dadurch wurde eine Volkszugehörigkeit beziehungsweise eine Bundeszugehörigkeit besiegelt. Ja? Also das war das Zeichen, um dieses Volk von anderen Völkern abzugrenzen und im Prinzip war es ein Zeichen des Bundes. Gott ist der Gott dieses Volkes und dieses Volk gehört zu Gott und daher auch die Beschneidung. Und bis heute ist es ein religiöses Ritual im Judentum. Und diese Beschneidung ist ursprünglich das Entfernen von der Vorhaut, ja, beim Junge. Und eingeführt wurde das mit Abraham. Gott hat es Abraham verordnet als Zeichen, dass man zum Volk Gottes gehört. Und es war auch eine Ausnahme unter den Völkern. Und Christus setzt jetzt auch eine Beschneidung ein. Ja, für die zu ihm gehören, gibt es auch dieses Bundeszeichen, aber es ist nicht mehr dieses alte Bundeszeichen, sondern es ist ein neues Bundeszeichen. Was ist das für eine Beschneidung? Was hier weggeschnitten wird, ist nicht etwa nur die Vorhaut und nicht etwa nur auch bei männlichen, also bei Männern oder bei Jungen, sondern was hier weggeschnitten wird oder weggetan wird, ist nicht nur ein kleiner Teil unseres Körpers, sondern Der ganze fleischliche Leib heißt es hier. Der ganze fleischliche Leib, und das ist der alte Mensch. Der alte Mensch, der tot war in dieser Vergehung, der tot war in dieser Sünde, der diese ganze Dinge getan hat, der unter der Herrschaft des Satans war, weil er Satan gehorcht hat, weil er die Dinge getan hat, die Satan wollte, weil er unabhängig war von Gott. Dieser alte Mensch, der wird jetzt weggeschnitten. Was bleibt da von uns noch übrig? Nicht mehr viel, gell? Nämlich nichts, ja? Der alte Mensch wird weggeschnitten, der stirbt und dieses Wegschneiden, das geschieht am Kreuz. Wie kann was von uns weggeschnitten werden am Kreuz? Und ich glaube, das ist was, was nicht durch Lehre an sich, durch Erzählen kommen kann, sondern da braucht man wirklich die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Wie kann es sein, dass wir, unser altes Ich, vor 2000 Jahren mit Jesus am Kreuz gestorben sind? Das kann man nur verstehen, wenn Gott einem das erklärt. Und wirklich, mach's wie ich und bitte Gott wirklich um Verständnis. Ja, wir können es als natürlicher Mensch, können wir das nicht verstehen. Und wir können nur sagen, Herr, hilf uns zu verstehen, was dort am Kreuz passiert ist. Dass nicht nur Jesus starb und irgendwas für uns getan hat, sondern dass wir, unser alter Mensch, mitgestorben ist damals am Kreuz. Wir müssen das verstehen, um zu verstehen, wieso wir in Christus die Freiheit haben. Wieso es möglich ist, dass der Teufel uns nicht länger da gefangen halten kann. Wir sind mit Christus, heißt es, gestorben, gekreuzigt. Wir sind mit ihm begraben. Hier heißt es durch die Taufe. Die Taufe ist das Sinnbild. Deshalb tauchen wir auch komplett unter. Ja, begraben durch die Taufe und dann aber zu neuem Leben auferweckt. Und dieses neue Leben ist nicht der reparierte alte Sünder. Ja, der da wieder rauskommt, ah, du bist ja doch noch da, ja, sondern der stirbt und herauskommt der neue Mensch, die neue Kreatur in Christus, der völlig abhängig ist von Gott. Das ist der neue Mensch und das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, dass Christus in uns lebt, nicht mehr länger ich, sondern er in mir. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Und nur wenn wir das verstehen, was hier passiert ist, dann wissen wir, dass die Gewalten und die Mächte, ja, mit diesem neuen Menschen nichts mehr zu tun haben. Keinerlei Recht. Und das, was der alte Mensch getan hat, ja, es ist erledigt. Es heißt hier, die Gewalten und Mächte wurden völlig entwaffnet. Als ich das nochmal, ich habe das immer wieder vor mich hingelesen, diese Verse, um mich dem einfacher auszusetzen. Und plötzlich ist mir dieses völlig, ja, ich hab schon jemand erzählt, plötzlich wie Schriftgröße 24 mir so entgegengesprungen. Hey! Völlig entwaffnet. Was heißt es? Eine völlige Entwaffnung der Gewalten und Mächte für den neuen Menschen. Ich denke mal, dass viele von euch sich noch erinnern können. Mir ist dann bei Entwaffnung sofort die IRA eingefallen, ja, irische republikanische Armee. Ihr könnt euch bestimmt auch noch erinnern, Nordirland-Konflikt. Wo es so viele Tote gab, ja, wo so viele Menschen, auch wo die in Nordirland, in Belfast, die Leute aus dem Hinterhalt erschossen wurden. Warum? Weil so viele Waffen unterwegs waren, ja, unter der Zivilbevölkerung und die aus dem Hinterhalt, aus irgendeinem Fenster, aus dem Dachgeschoss einfach wahllos auf, zum Beispiel auf Engländer geschossen haben oder auch umgekehrt, ja, Engländer auf Iren. Das war ja über Jahrzehnte hat es ja die Presse, war das immer wieder in der Presse bei uns. Und dann kam vor fast 20 Jahren kam diese völlige Entwaffnung, dieses Friedensabkommen. Und wisst ihr, wann das war? Das war sogar an Ostern, wie passend. Und diese völlige Entwaffnung der IRA. Das heißt, die haben ihre Waffen abgegeben. Die Zivilbevölkerung, also diese versteckte geheime Armee hat ihre Waffen abgegeben. Was war ab da möglich? Ab da war möglich, dass man durch die Straßen von Belfast laufen konnte, ohne die Angst, in jedem Moment von hinten erschossen zu werden. Macht das einen Unterschied? Macht das einen Unterschied, ob die entwaffnet sind oder nicht? Ja, was gab's da noch? Da gab's noch üble Beschimpfungen. Ja, das hat damit nicht aufgehört. Ja, da wurden Fenster aufgerissen und man hat die übel beschimpft, die vorbeigelaufen sind. Aber sie haben nicht ihr Leben verloren. Warum? Weil sie entwaffnet waren. Und ich finde es so ein gutes Bild für das, was eigentlich hier gesagt wird. Der Feind, die Gewalten, die Mächte, sie wurden völlig entwaffnet. Die beschimpfen uns noch, ja, die stellen uns hinterher, aber keinem von ihnen ist es möglich, unser Leben zu nehmen. Hey, ist das die gute Botschaft? Wenn ihr in der Beschneidung des Christus seid, wenn ihr von Christus beschnitten seid, euer altes Leben am Kreuz gelassen habt und mit auferstanden seid zu neuem Leben, dann hat der Feind keine, aber auch keine Waffe mehr, euch im Tod zu behalten und euch in sein Reich zu ziehen, in seine Abhängigkeit. Keine. Wir müssen das wissen. weil das auch wichtig ist für ein Leben, dass ich überhaupt in dieser Gnade leben kann, wie Gott es möchte. Und ich will einfach auch aus meinem Leben Zeugnis geben. Ich habe vor vielen Jahren, und viele von euch kennen auch meine Geschichte, war ich in einer Beziehung drin, die definitiv nicht von Gott gewollt war, die mich von ihm weggebracht hat und in der ich viel Zerstörung angerichtet habe. Viel Zerstörung in meinem eigenen Leben, aber auch viel Zerstörung im Leben von anderen. Und ich weiß, wie das damals war, und ich weiß auch, dass ich wusste, es gibt Gott. Ich wusste, dass Gott mich in seiner Gegenwart haben will. Aber es hat lange gebraucht, bis ich umgekehrt bin. Und dann eines Tages bin ich umgekehrt und ich habe gesagt, Gott, vergib mir. Ja, und mir wurde dieses ganze Ausmaß dieser Verfehlungen, diese ganze Unabhängigkeit von ihm, diese Rebellion und auch die Zerstörung, die ich verursacht hatte, damit bin ich fast am wenigsten klargekommen, dass ich verursacht habe, dass andere so leiden. Es ging dann bis zu dem Punkt, wo jemand anderes sich meinetwegen das Leben nehmen wollte. Und damit klarzukommen mit dieser Schuld, ich bin wirklich fast dran zugrunde gegangen. Und ich bin immer wieder vor Gott und Herr, vergib mir. Und der Heilige Geist hat mir auch dieses Ausmaß gezeigt, was da rauskam, ja, was das alles verursacht hatte. Und es hat mir immer wieder wirklich den Atem abgestellt, obwohl ich wusste, bei Gott ist Vergebung. Bei Gott ist Vergebung. Ich wusste das. Ich habe diese Verse hoch und runter gelesen und gesagt, Herr, ich danke dir, du hast mir vergeben. Warum? Weil dein Wort es sagt. Und immer wieder aber war das so, ja, dass ich manchmal nicht atmen konnte, weil plötzlich diese Schuld wieder, dieses Gefühl von Schuld kam. Wisst ihr, wovon ich spreche? Kennt ihr das? Und der Feind immer wieder, und besonders in diesen Augenblicken, wo Gott zu mir gesagt, ich habe ein Leben in Fülle für dich, du darfst dich freuen, ja, freu dich an mir. Und in dem Moment, wenn ich mich angefangen habe zu freuen, kam der Teufel und hat gesagt, wie kannst du dich freuen, wo diese andere Person so leidet? Wie kannst du dich freuen, wo du so viel Zerstörung gebracht hast? Wie kannst du dich freuen? Schau doch mal diesen ganzen Berg an, den du verursacht hast. Du kannst es nie mehr gut machen. Wie kannst du dich freuen? Und immer wieder war ich, ja, ja. Und so arbeitet der Teufel. Genauso arbeitet er. Und es hat mich gequält. Ich hab mehr als 2 Jahre gebraucht. Und ich bin sehr dankbar für viele Geschwister, die mich in der Zeit wirklich mir geholfen haben, auch das wirklich zu ergreifen, was Gott da wirklich getan hat. Und in dem Moment, wo ich diese Schriftstelle verstand, es gibt keinen Schuldschein mehr gegen mich. Es gibt keinen Schuldschein mehr gegen mich. Und dann habe ich angefangen, okay, ich will in dieser Fülle leben. Ich will das leben. Und wenn der Feind kam und mich immer wieder erinnern wollte, und das hat er oft gemacht, und er hat gesagt, wie kannst du nur? Dann habe ich gesagt, weißt du was? Es gibt keinen Schuldschein mehr gegen mich. Du hast nicht mal mehr Waffen. Was willst du eigentlich? Jesus sei Dank. Ja, ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie super bin oder weil ich ein neuer Mensch bin oder sonst was, sondern weil Jesus das getan hat. Und wem viel vergebe ist, der liebt auch viel. Das merke ich jetzt bei mir auch. Ich weiß, was Jesus für mich getan hat. Ich weiß, dass er mich da rausgezogen hat. Ich weiß, was für ein Schuldschein das war, den er da gelöscht hat. Ich weiß, was er da ans Kreuz genagelt hat. Weißt du das bei dir auch? Der Heilige Geist ist der überführt und uns das ganze Ausmaß zeigt und dann aber auch das Ausmaß zeigt von dem, was Jesus getan hat. Er hat mir das Ausmaß gezeigt und hat gesagt, guck mal, das alles war in deinem Leben und du hast mehr als diese Strafe verdient. Ja, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, weil er das nicht einfach sagt, ja, weil du es bist, okay, ich weiß ja, wie es war und warum das so war und so. Nee, der Standard ist da und nach dem Standard habe ich sowas von versagt, aber dann kommt da diese ganze Gnade und sagt, wenn du in mir bist, wenn du in dieser Abhängigkeit von mir bist, dann gilt es für dich, dieser Schuldschein, er ist ans Kreuz genagelt, ein für alle Mal. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir Fehler machen. Vielleicht siehst du jetzt bei dir in deinem Leben nicht diese ganz große Schuld oder sowas, aber es sind immer wieder Fehler, die du begehst. Und was passiert immer wieder? Das passiert zumindest bei mir. Ja, ich mache was total, was völlig daneben ist und dann denke ich, oh nein. Ja, und ich bin so enttäuscht von mir selber. so enttäuscht. Dann denke ich, was denke ich automatisch? Gott ist von mir auch enttäuscht. Und jetzt zieht er sich zurück. Ja, und dann gehe ich tagelang nicht in die Gegenwart Gottes, weil ich denke, oh, ich bin so blöd, ich muss das irgendwie wieder gut machen oder sonst irgendwie was. Hey, so ticken wir doch. Und was der Feind macht, er verleitet uns zu diesen Dingen, ja, wo wir Fehler machen und dann hinterher sagt, das siehst du. Und du möchtest ein Christ sein. Und du möchtest ein Vorbild sein. Du erzählst ständig deinem Partner oder deinem sonst irgendwem, wie er sich zu verhalten hat. Und jetzt schau dich doch mal an. Ja, so arbeitet der Feind. Und dann ist die Frage, was tun wir damit? Ja, glauben wir ihm das? Oder gehen wir dann genauso hin und sagen, hey, du hast zwar recht. Ich hab's verbockt, ja. Du hast völlig recht. Aber weißt du was? Der Schuldschein ist ans Kreuz genagelt. Auch für diese Fehler, auch für diese Vergehung, die uns täglich passieren. Auch dafür hat Jesus bereits alles bezahlt. Wir sind aufgeschmissen ohne Jesus, aber mit ihm. Er hat diesen Preis bezahlt und die Gnade, sie ist da. Wenn du in ihm beschnitten bist, wenn du sagst, ich lebe in ihm, er lebt in mir, ich gebe mich in ihm, ich gebe mich ihm hin und er bekommt diesen Raum in meinem Leben. Ich bin gestorben in ihm und er soll leben in mir. Dann heißt es, dieser Preis ist bezahlt. Und vielleicht sind heute auch Leute unter euch, die immer wieder eingeholt werden von alten Dingen. Dann sage ich euch, das Evangelium heißt, es ist jetzt gut. Es ist gut jetzt, weil Jesus bezahlt hat. Vielleicht werdet ihr in diesem Leben in Fülle, ja, an Annahme gehindert. Ja, ich greife jetzt einfach mal beliebiges hoch, an Annahme gehindert, weil der Feind euch immer wieder vor Augen führt, wieso ihr überhaupt nicht annahmewürdig seid. Und dann sagt Jesus, ein für alle Mal. Diese Ablehnung, die war auf diesem Schuldbrief, die ist durch diesen Schuldbrief verursacht, ein für alle Mal ans Kreuz genagelt. Und nicht nur ans Kreuz genagelt, sondern es heißt, aus eurer Mitte fortgeschafft. Was heißt es? Es ist nichts mehr davon zu sehen. Lass uns das doch annehmen. Es ist das Wort Gottes und es ist die Wahrheit. Lass uns das doch annehmen, wenn er das sagt. Bei ihm ist alles. Vielleicht wirst du immer wieder an deine Unzulänglichkeit erinnert. Ja, oh Mann, ich verbuck's ja, ich kann's eh nicht, ja, ich mache eh alles falsch. Hey, dann nehm und sag, ich lass mich von Christus beschneide und ich nehme das in Anspruch. Ein für alle Mal aus unserer Mitte fortgeschafft. Und der Feind hat so viele, ja, so ein großes Repertoire an Dingen, wo er uns behalten will in dieser Unvergebenheit, in dieser Ungnade. Aber es soll Schluss sein, oder? Es soll Schluss sein, es soll auch heute Schluss sein. Wenn du in irgendeinem dieser Dinge drin bist, dann soll heute Schluss sein damit. Warum? Weil das Kreuz mächtig ist. Wir erheben das Kreuz von Jesus. Das Kreuz ist mächtiger als jede Vorhaltung des Teufels. Er hat in ihm den Triumph gehalten. Und wenn du zu Jesus umgekehrt bist und neugeboren bist, dann bist du nicht länger unter dieser Schuld. Ein für allemal. Ein für allemal. Es ist Vergebung da. Johannes 10 haben wir vorhin schon gehört, der Dieb ist gekommen zu rauben, zu morden und zu stehlen, aber Jesus ist gekommen, dass sie Leben in Fülle haben, dass sie Leben haben und es in Fülle haben. Was für eine Fülle? Diese Fülle hier. Jesus ist gekommen, dass sie Leben in Fülle haben und wenn du ein Leben führst, das nicht in dieser Fülle ist, dann weißt du jetzt, was du tun kannst. Wenn du beschnitten bist, wenn du neu geboren bist, dann sollst du wissen, der Feind hat keine Waffen mehr. Und du fängst an, das für dich anzunehmen und zu glauben. Dann hängt's am Glauben. Ja? Und ich lade dich auch ein, wenn du sagst, hey, ich will das festmachen, ich will das auch aussprechen als Bekenntnis vor anderen. Okay, der Feind hat keine Waffen mehr und da ist Kraft drin. Ja, wenn wir voreinander das wirklich auch bekennen, auch die alte Schuld bekennen und dann aber sagen, und es ist gut jetzt. Dann lade ich euch gern auch noch ein, diejenigen, die das betrifft, dass ihr nachher zum Beten kommt. Ja, und wir können dafür beten. Und wenn ihr zu denen gehört, die noch nicht beschnitten sind und Beschneidung meint, ich habe mein Leben gelassen, ich habe gesagt, Gott, ich will zu dir gehören und ich mein altes Leben soll sterben. Ich will dieses neue Leben in dir, Jesus. Ich gebe mich dir hin, ich gebe alles auf. Und ich will deinen Willen tun. Dann lade ich euch auch ein zu kommen und wirklich dieses neue Leben zu beginnen, das Leben zu lassen bei Christus und mit ihm aufzuerstehen zu einem neuen Leben. Es ist nicht zu spät, aber es ist Zeit. Es ist nicht zu spät, aber es ist Zeit. Es ist Zeit für ein Leben, in dem ihr Gnade um Gnade nehmen könnt. Es ist Zeit, diesen Schuldbrief hinter sich zu lassen, diese Vergehungen, in denen ihr tot seid oder wart, hinter sich zu lassen und vorwärts zu gehen in dieses Leben voll Gnade. Gott ist voll Gnade. Er ist voller Gnade. Lass uns diese zwei Verse nochmal zusammenlesen. Können wir gerade nochmal Kolosser 14 und 15 haben? Es liegt was drin, wenn wir das Wort Gottes in den Mund nehmen und laut lesen. Warum? Weil Glaube kommt durch das Hören auf Gottes Wort. Deshalb lasst uns diese Verse, ich lade euch ein, laut mitzulesen. Nehmt sie laut und während ihr lest, nehmt sie, esst sie. Das Wort Gottes ist nicht nur dazu da, irgendwie gelesen zu werden und dann weiß man irgendwas, sondern das soll rein. Ihr fangt an, das Wort zu essen, wieder zu kauen, zu nehmen, zu verstoffwechseln. Wie auch Bärbel immer wieder sagt, ja. Lass uns das nehmen. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ich glaube, dass das Verse sind, bei denen es sich lohnt, die auswendig parat zu haben. Und ich will euch jetzt echt herausfordern, Gemeinde. Ja? Nehmt diese Verse und lernt sie auswendig. Und wenn der Feind mit seiner fiesen Tour kommt, dann nehmt ihr das Wort Gottes und haltet es dagegen. Und das Wort Gottes war schon immer die schärfste Waffe. Es ist die schärfste Waffe überhaupt gegen den Feind. So nehmt es mit. Habt diese Verse parat. Und ich möchte jetzt einfach noch beten mit uns. Lobpreisteam, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Oh Herr, ich bin so dankbar für das, was du am Kreuz getan hast. Herr, und wir bekennen, dass du Jesus ausreichst. Wir brauchen keinen leeren Betrug von irgendwelcher menschengemachten Religion, sondern wir brauchen dich, Jesus Christus, Gottes Sohn. Wir erheben deinen Namen, der Name, der höher ist als jeder andere Name. Der Name, in dem dieser Triumph ist, dieser Sieg über den Teufel, dieser Sieg über den Tod, dieser Sieg über jede unserer Vergehungen. Herr, und wir bekennen, wir wissen, dass wir an dir schuldig geworden sind und an anderen Menschen. Wir wissen das. Und wir wissen, dass der Teufel recht hat, wenn er uns diesen Standard vorhält. Aber wir wissen auch, wer du bist und was du am Kreuz getan hast. Und wir ehren dein Kreuz, Jesus, weil es Gottes Kraft ist. Es ist Unsinn für die, die verloren gehen, aber das Kreuz ist unsere Kraft, weil wir wissen, was du dadurch an uns getan hast, Herr. Herr, und ich bete jetzt für jeden, der hier in dieser Versammlung sitzt, dass du, Heiliger Geist, kommst, um zu überführen, auch von Unglaube zu überführen oder von dem, dass wir deinem Wort keinen Glauben geschenkt haben, dass wir stattdessen uns länger noch quälen lassen vom Teufel, obwohl er doch entwaffnet ist, Herr. Herr, und wir sagen, wir glauben dir, dem lebendigen Gott. Und wenn du das für uns getan hast aus lauter Liebe, wenn du deinen eigenen Sohn gegeben hast, Vater im Himmel, damit wir frei werden von dieser Schuld, dann sagen wir nehmen das an, Herr. Wir weisen dieses Geschenk nicht zurück, wir versuchen nicht selber irgendwie gerecht zu werden, sondern wir sind einfach nur dankbar für deine Gnade, Herr. Und ich danke dir, dass du wirklich mit offenen Armen dastehst und dass du auch denen dienen möchtest, die dich so noch nicht kennen, die noch in ihrem alten Leben drin stecken. Herr, dass du kommst mit deiner Beschneidung und dass du beschneidest auf eine Art und Weise, wie nur du es kannst, Herr. Durch Überführung und dann aber auch sie hineinzuführen in diese Gnade, die bei dir ist. Oh Herr, ich preise dich so, dass du dieser Herr bist, der über allem steht, dass du so voller Gnade und Barmherzigkeit bist. Ich danke dir für deine Liebe, für alle Schätze in deinem Reich, die uns durch deinen Sohn Jesus Christus zur Verfügung stehen. Wir ehren dich, wir ehren deinen Namen. Herr, wir wollen nicht länger Leute sein, die an dem Alten festhalten, sondern die nicht zurückblicken, sondern die nach vorne blicken auf das, was auf deine Pläne mit uns, auf deine Schätze, die du uns zuteilen möchtest, auf das, was du mit uns teilst. Und dein Wort sagt, es hat dem Vater gefallen, sein Reich mit uns zu teilen. Herr, wir wollen Leute sein, die dich beim Wort nehmen, die nicht irgendwie religiös zerknirscht vor sich hin vegetieren, weil sie ihrer alten Schuld bewusst sind, sondern die lernen in Freude, in dieser ganzen Freude zu leben, die durch deine Gnade möglich ist, Herr. Und wir wissen, der Feind ist entwaffnet. Und ich sage es dir auch nochmal, Feind, du bist entwaffnet. Und es wird dir in dieser Versammlung auch nicht mehr länger gelingen, durch deine Lügen hier einzugreifen und Leute zu hindern, in das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Wir kennen die Wahrheit. Und wir wollen Leute der Wahrheit sein. Menschen, die Gott folgen. Menschen, die Gott mehr glauben. Und ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist, Jesus, durch deinen Heiligen Geist, und dass du diese Erkenntnis wirkst, ja, die keine Worte irgendwie ausrichten können, sondern dass du, Heiliger Geist, uns vor Augen führst, wer du eigentlich bist und was du getan hast am Kreuz. Dir sei alle Ehre, Herr. Jesus, danke, danke, danke für das, was du am Kreuz getan hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Alle Ehre dir, Jesus. Halleluja.